Ja, jetzt gibt es die Fragerunde, die angekündigte. Ich bitte darum, wer eine Frage hat, ein kurzes Handzeichen zu geben und dann auch tatsächlich das Mikro, was ich jetzt noch habe, zu nehmen und ins Mikro die Frage zu stellen. Zum einen hilft es wirklich, dass alle besser verstehen können und zum anderen zeichnen wir auf und es wäre schön, wenn dann eben auch später beim Nachhören für die, die nicht da sein konnten oder wo auch immer, die Frage gut zu verstehen ist. Und das kann man nur, wenn Sie in das Mikro sprechen. Insofern die Bitte, nehmen Sie es auch. Ich weiß, viele haben Angst vor den Dingern, aber die beißen nicht. Es könnte höchstens umgedreht sein. Ja, bitte.
Ja, Norbert Braumeler. Ich habe eine Frage zum ersten Teil. Ich habe den Eindruck, wenn ich so etwas höre und lese, bestimmt das einen bestimmten Ausschnitt aus der Gesellschaft? Was ist eigentlich mit den Abgehängten? Mit denen, mit dieser ganzen modernen Technik und allem überhaupt nicht mehr klarkommen? Entweder Alte oder eben Junge, zum Beispiel junge Mädchen, die gar nicht einen Schulabschluss bekommen, Langzeitarbeitslose und ähnliches.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe hier, das haben Sie bestimmt gemerkt, ich habe hier vor allen Dingen versucht, wo laufen die Trends hin und was bestimmt unser Leben. Es gibt da auch eine Kehrseite davon. Einmal die, die sich das nicht leisten können und zweitens die, die sich verweigern. Das ändert aber nichts an diesen großen Trends. Wir haben es ja immer gehabt, wir haben die großen Trends gehabt und es gab auch immer die Verweigerer dieser Trends. Und die Frage, was mit Ihnen ist, ich höre darin die Frage, welche Rolle spielt Glaube in diesen Milieus? Und damit berührt man eines der ganz großen Probleme und eine ganz große Frage, wo ich selber am Fragen bin und wo wir auch mit richtig guten Gemeindeexperten im Fragen sind, nämlich wie erreichen wir also sozusagen das Prekariat? Also die Leute, die, ich weiß nicht, ob Sie das Sinusmilieu kennen von der Gesellschaft, das ist die ganz unten sozusagen in unteren, also bildungsfernen Schichten angesiedelt sind, in den hedonistischen Milieus, in den bildungsfernen Schichten. Und dort ist es in der Tat so, dass sie zum großen Teil auch in areligiösen Milieus sich befinden. Und das ist in der Tat nochmal ein extra Problem, das ich nicht oder wenig reflektiert habe, sondern ich wollte sozusagen, wo geht die Entwicklung hin und welche Chancen hat das Christentum? Wie wir dort in diese einfachen, also bildungsfernen Schichten hineinkommen, das ist eine riesengroße Herausforderung und das wird viel mit Sozialarbeit zu tun haben. Dass also wir mit den Menschen Leben teilen, dass Leute, die da eine Berufung und auch vielleicht eine Ausbildung dafür haben, also professionelle Hilfe dort hineingehen und dass wir dort hinein in diesen Milieus arbeiten. Wir haben da jemanden in Berlin, der an dieser Stelle, wenn er hier vorne stünde, viel mehr zu sagen hätte als ich. Das ist der Bernd Zickelko, der also in Hellersdorf und in anderen Teilen diese Arbeit unter Kindern macht, die genau aus diesen Milieus kommen. Er würde aber auch sagen, dass sie ganz stark auch von diesen Trends geprägt sind, die ich geschildert habe. Die gehen auch an diesen nicht vorüber, auch wenn es vielleicht bildungsfernen Schichten sind, aber diese Art zu konsumieren, Computer und so weiter, spielen dort auch eine große Rolle. Ich habe Ihre Frage sicherlich nicht erschöpfend beantwortet, sondern es geht nur in eine Richtung.
Okay, noch jemand?
Wolfgang Werner aus Seifen. Wenn man so im Leben steht, Unternehmer ist, das Leben geht schnell, man muss Trends sehen und sehen, dass man am Markt bleibt. Und dann geht man in die Kirchen, wo man angepredigt wird und nicht mehr gefragt ist zu mitmachen. Und genau das Thema, was Sie heute sagten, das Leben in den Gemeinden so viel Dienst ist und gut. Und auf dem Land ist doch dann auch die Möglichkeit nicht, dann zu sagen, man sucht sich eine andere Gemeinde oder man ist in dieser Gemeinde und muss sehen, dass man damit klarkommt. Und die Kraft der Umgestaltung ist schwierig, aber genau das führt doch dahin, wenn das so weitergeht, dass es weniger wird, auch in den Gemeinden.
Ja, vielleicht, also nicht unbedingt. Wir haben einen hochinteressanten Trend, wenn man die EKD-Studie zur Entwicklung von Kirche von 2013 oder 2013, von 2013 gab es eine EKD-Mitgliederstudie und diese Studie hat einen hochinteressanten Trend festgestellt. Und zwar haben wir bis jetzt in der Gemeinde den größten Bereich gehabt in der Gemeinde waren sozusagen die Leute, die irgendwie in der Kirche drin waren, aber sich nur an den bestimmten Eckdaten des Lebens die Kirche in Anspruch nahmen, also Konfirmation, Taufe, Weihnachten, Beerdigung und so weiter. Und dieses Große. Und sie haben also festgestellt, ja, dass ein ganz starker Trend innerhalb der evangelischen Kirche, also gerade im Lande, ist sogenannte Polarisierung. Also da gibt es einmal den Bereich derer, die hoch engagiert sind, diese Gruppe nimmt zu. Und dann gibt es den Bereich derer, die mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollen. Die nimmt auch zu. Das heißt, dieses Mittelfeld von Leuten, die nicht aktiv dabei sind, wird kleiner. Es polarisiert sich also. Und die EKD-Mitgliederstudie hat auch noch ergeben, dass dort, also wo gut gearbeitet wird, das heißt, die Schlüsselpersonen in diesem sind wirklich die Pfarrer. Wir sind, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, es ist eine Pfarrerkirche. Dort, wo Pfarrer gut arbeiten, dort passiert eben genau das, dass dieser Bereich der Hochengagierten wächst. Und das geht aus dieser Mitgliederstudie hervor, das ist die Zukunft von Kirche, die Hochengagierten. Und da werden wir neue Formen von Gemeinde sehen. Und man darf auch nicht denken, das muss immer nur Gottesdienst sein. Was so ein CVJM macht, ist ja auch Kirche. Also es wird unterschiedliche Bereiche geben, aber den Bereich der Hochengagierten. Und sie werden auch ihre Felder finden, wo ihre Kompetenz, ihre Mitarbeit gebraucht wird. Und das setzt aber natürlich auch einen Mentalitätswandel bei vielen meiner Kollegen voraus. Ja, ein neues Denken, ein Umdenken, dass sie auch Gemeinde neu denken, ist vielfältiger denken, pluralistischer denken. Und ich glaube nicht, dass wir zwangsläufig weniger werden. Wenn man natürlich guckt, ja, was weniger wird, ist dieser Bereich, den mittleren Bereich derer, die in der Kirche sind, aber nur noch an den Eckdaten des Lebens einen kirchlichen Dienst wünschen. Dieser Bereich wird kleiner. Ja? Aber der andere Bereich, der Hochengagierten, der nimmt zu. Und das ist die große Chance. Und da kann man richtig was machen. Also vielleicht wird statistisch gesehen die Gemeinde, also sicherlich wird statistisch gesehen, diese volkskirchliche Statistik geht zurück, aber dort, wo gut gearbeitet wird, ist die Zahl der Hochengagierten größer und sie werden dann auch Leute erreichen, weil fröhliches Christsein ist hochvirulent, das ist ansteckend und da kommen auch Menschen zum Glauben.
Ja, ich sehe noch eine Handmeldung.
Sie haben von Kommunikationsproblemen gesprochen und kann es sein, dass das auch so eine Ursache, eine Wurzel ist, dass wir uns in Deutschland oft gar nicht mehr verstehen, dass wir verschiedene Sprachen sprechen, also in Sprachen meine ich jetzt nicht das Deutsch, sondern dass unsere Vergangenheit einfach anders ist, dass junge Leute in Schweigen verfallen, dass sie gar nicht mehr kommunizieren können. Ist das nicht so irgendwie ein großes Problem? Auch der Zugang, von dem Sie gesprochen haben, dass der emotional ist, dass das von vielen nicht verstanden wird.
Ich verstehe Ihre Frage so. Also was wir in unserem Land, das sieht man auch schon also an der sogenannten Sinus-Milieu-Studie, dass unser Land aufgeteilt ist in ganz unterschiedliche Cluster, nennt man das in der Soziologie, also Gesellschaftsgruppen, die zum Teil eine ganz unterschiedliche Werte haben, eine unterschiedliche Sprache sprechen. Also wir haben eine große Vielfalt. Die relativ homogene Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, auf die ein Großteil der kirchlichen Arbeitsformen zurückgeht, diese Zeit geht dem Ende entgegen und wir haben heute eine große Vielfalt und die fordert uns heraus und die überfordert uns auch. Und wir merken auch, dass man gar nicht mehr richtig kommunizieren kann. Aber es gibt von großer Psychologe Watzlawick, der hat die Grundregel von Kommunikation aufgestellt. Und die Grundregel von Kommunikation lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Also es ist nicht möglich, dass jemand nicht kommuniziert. Man kann mit allen Menschen kommunizieren. Es haben sich nur die Arten, wie wir kommunizieren, haben sich sehr stark verändert. Und Menschen sprechen zum Teil eine ganz unterschiedliche Sprache. Und wir denken manchmal, dass Leute nicht mehr kommunizieren oder dass wir mit Leuten nicht kommunizieren können. Ich denke, das geht gar nicht, sondern jeder Mensch kommuniziert. Das ist das Wesen von Menschsein. Ja. Wir müssen halt eine neue Vielfalt entwickeln. Wir müssen Sprachen neu lernen. Damit meine ich nicht, dass wir Polnisch und Tschechisch lernen müssen, sondern Sprachen, also innerhalb unserer, dass wir kommunizieren können. Und es ist schwieriger geworden. Und Pfarrer oder Verkündiger des Evangeliums, alle Verkündiger des Evangeliums, müssen heute eigentlich ganz groß auch Jugendarbeiter, also Kommunikationskünstler sein, da sie auch in verschiedene Milieus hinein kommunizieren, die eine unterschiedliche Sprache sprechen. Also das sind die großen Herausforderungen, die wir haben. Und die Pfarrer, die sozusagen in diesem alten Modell, das ist jetzt die Gemeinde und da habe ich jetzt das Wort auszurichten, die sind natürlich überfordert, weil sie merken, das Ganze ist so bunt und so differenziert geworden, dass Kommunikation gar nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist eine riesengroße Herausforderung.
Martin Gröschel aus Mildenau, Richtung Annaberg-Buchholz. Wie ist denn das, wenn man jetzt die Vielfalt im Kopf hat? Also angenommen, ein Kirchenvorstand zieht voll mit, die Vielfalt im Kopf ist da, aber es ist ein Dorf oder zwei Dörfer und die Kapazitäten, die Ressourcen sind begrenzt. Was macht man denn dann? Man kann ja nicht sagen, gut, wir gehen jetzt nach dem großen Trend, wir nehmen die Hälfte mit und die andere Hälfte bleibt auf der Strecke oder sowas. Das ist ja auch spannend, wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt, meinetwegen, wir gehen in Richtung Jugend, Kultur und spezialisieren uns da drauf, dann hat man einen ziemlich großen Teil in der Gemeinde, die echt ein Problem haben.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Vorurteil ist. Das ist nur so, wenn man es ungeschickt anpasst. Wenn man also ungeschickt anpassen wäre, ist, wenn man den Sonntagvormittag, ja, wenn man den Leuten und dem Kantor jetzt plötzlich Paul Gerhardt nimmt und da muss es plötzlich neues, modernes Liedgut ertragen oder muss es ertragen, dass da ständig einer mit einer Gitarre im Gottesdienst rumklimpert und so. Ja, also da wird vieles auch recht ungeschickt gemacht und man muss ja nicht alles im Ganzen, sondern die Vielfalt von der Gemeinde, also ich kenne das Dorfgemeinde, die Vielfalt von der Gemeinde spiegelt sich eben auch in der Vielfalt wieder und ich merke, dass gerade die älteren Leute, die manchmal so konservativ wirken, die freuen sich, wenn das Evangelium in die nächste und die übernächste Generation geht und sie haben am ehesten Verständnis, dass es da andere Ausdrucksformen gibt. Aber wenn es dann so weit geht, dass man jetzt plötzlich sozusagen seinen Gottesdienst nicht mehr wiedererkennt, dann muss man viel Geschick haben. Außerdem, es gibt Jugendgottesdienste, es gibt den CVJM, also ich finde das überhaupt kein Problem. Wenn da ein Pfarrer mit einem großen Herz für Jugendarbeit hinkäme, wenn er wirklich liebevoll zu den anderen ist, und mit ihnen auch kommuniziert, dass er einen Schwerpunkt hat in die nächste Generation, denn diese Gemeinde soll ja eine Zukunft haben. Ich denke, dass er gerade die alten Menschen, das ist meine Erfahrung, dafür gewinnen kann, dass sie mitbeten, dass sie sich mitfreuen. Aber man muss aufpassen, dass man ihnen nicht ihre Identität wegnimmt. Und da muss man einfach ein bisschen geschickt sein und man braucht auch eine große Weite und dass man nicht den alten Fehler wieder macht. Das ist jetzt sozusagen die Kultur der Gemeinde und dass man versucht, die Kultur zu verändern. Wir machen jetzt die Kultur für junge Leute oder so, sondern so eine Gemeinde ist lange gewachsen und es gibt genügend Formen, da auch eine Vielfalt anzusiedeln. Also ich halte das nicht für, problematisch, wenn man ein bisschen Feingefühl hat an dieser Stelle. Vielleicht sehe ich das auch zu blauäugig, aber ich kenne genügend Beispiele, wo das gut funktioniert. Und ich habe also gerade auch Konservative oder Menschen, die an den Formen festhalten, die sind zu begeistern, wenn sie merken, dass der Funke des Evangeliums überspringt zu anderen. Wo sie sagten, ja, wir finden das immer alles toll, was da ist, aber wir merken, dass es Leute erreicht. Und dann können sie das mittragen, wenn sie merken, es ist nicht einfach nur modernistisches Theater, sondern dass da wirklich was passiert.
Ja, noch eine Meldung.
Thomas Friedemann, in der Jugendarbeit tätig. Sie gaben mir gerade das Stichwort Formen. Da haben Sie ja ganz viel dazu gesagt. Und das kann man ja auf allen möglichen und unmöglichen Kongressen heute auch hören. Meine Frage wäre, wie haben Sie das denn selber erfahren, gerade in Berlin mit den Inhalten? Weil in Form ist sicherlich eine Vielfalt möglich, aber manchmal wäre es ja auch ganz interessant, wenn man noch weiß, warum man dann eigentlich dort ist. Ja.
Das ist immer die Herausforderung, dass man mit den Formen nicht die Inhalte verwässert. Es muss die gute alte Botschaft vom Kreuz bleiben, ja, und der Selbsthingabe Jesu am Kreuz. Und auf diese Selbsthingabe Jesu am Kreuz gibt es nur eine Antwort, nämlich die Hingabe des Menschen an Jesus Christus. Und wenn das verwässert wird und angepasst wird, das hat auch keine wirkliche Frucht. Ich will das mal mit Martin Luther beantworten. Es geht bei ausstrahlender Arbeit darum, dass der Heilige Geist das wirkt, dass Jesus Christus, der Auferstandene, in der Mitte ist und eine Dynamik entfaltet. Martin Luther hat gesagt, der Geist ist um das Wort herum. Liebe ich. Der Geist ist um das Wort herum. Und damit muss man wissen, das Wort muss natürlich das Wort sein und nicht irgendwie ein angepasstes, zeitgeistverwässertes Geschwätz. Sondern der Heilige Geist stellt sich zum Wort Christi. Und von daher bin ich dann also ganz, ganz lutherisch und ganz evangelisch. Es muss das Wort sein. Und vom Wort her verändern kann man dann auch ja, kulturelle Erscheinungsformen verändern. Aber es ist ganz, ganz wichtig und es ist gut, dass Sie da nochmal drauf aufmerksam machen, dass man nicht irgendwelchen esoterischen Schnickschnack einführt, bloß weil das jetzt gerade irgendwie gut ankommt und dann unter der Hand werden die Inhalte verwässert und man weiß gar nicht mehr, dass es darum geht, dass die Menschen mit dem Christusheil in Kontakt kommen. Von daher, ja, es muss also, und um der Botschaft willen, um der Kommunikation der Botschaft willen, muss sich dann auch in den kulturellen Erscheinungsformen einiges ändern, aber es muss die Botschaft bleiben. Also da würde ich sagen, da darf es keine faulen Kompromisse geben. Ja, und es ist gut, da wieder darauf hinzuweisen und auch vom Evangelium her Dinge zu verändern und eben vom Evangelium her und nicht einfach von irgendwas, von irgendwelchen Modeströmungen her, weil jetzt gerade, was weiß ich, weil jetzt gerade Multimedia oder was weiß ich gerade in ist und dass man da versucht, jetzt sozusagen auf den Zug aufzuspringen, das wirkt lächerlich und das ist leer und da wird man auch merken, das hat keine Kraft.
Ja, noch eine.
Lieber Alex, wir kennen uns sehr, sehr lange.
Wir haben zusammen studiert.
Genau. Stefan Schmidt-Brücken aus Scheibenberg. Zwei Sachen haben mich bewegt. Das eine, mein Herz ist sehr vielfältig zwischen Erscheinungsformen, manche wissen das, die sehr in unserem Erzgebirge verwurzelt sind, aber auch sehr moderne Sachen. Wenn man was anschiebt, erlebe ich immer wieder, es gibt so ein kurzes, ja, ist eine tolle Sache, machen wir mit. Und wenn es dann auf Dauer wird, ja, Pfarrer, du hast das angeschoben, nur mach mal. Das sind die Leute, die sagen, wir wollen das dann plötzlich wieder weg. Gibt es das bloß bei uns? Oder gibt es das auch in Berlin? Erste Frage. Zweite Frage, die mich sehr bewegt hat, das war der Schluss, da hast du so schnell aufgehört. Das Abendmahl neu lieb machen. Wie gelingt das? kurz.
Ja. Ich versuche es auch kurz zu beantworten. Lieber Stefan, wir haben es da mit einer menschlichen Charaktereigenschaft zu tun. Der Mensch ist begeistert, will was verändern und dann kriegt er mit, ups, das erfordert Arbeit, ups, es gibt Widerstände und dann knicken einige ein und sagen, ach nee, das ist mir jetzt doch zu anstrengend. Und von daher die Schlüsselperson, das glaube ich also wirklich für die Kirche, ist der Pfarrer, dort wo der Pfarrer sozusagen ja, seinen Dienst versteht als Trainer derer, die mir anvertraut sind. Also sozusagen, ja, wie sagt Paulus mal, ich bin der Gehilfe eurer Berufung. Sagt er, glaube ich mal. Ja. Also Leute zu trainieren, hinter ihnen zu stehen und ihnen immer wieder Kraft zu geben und mit ihnen zusammen Veränderungen zu machen. Ja. Das ist nicht einfach und da gibt es Rückschläge und man muss auch wieder wissen, sind Leute begeistert und auf der halben Strecke gehen sie wieder. Von daher braucht man also gerade als geistlicher Leiter einen langen Atem und muss dann also die Leute auch immer wieder motivieren. Das Evangelium ist der Kraftstoff und man muss den Motor einer Kirchgemeinde immer wieder mit dem Evangelium betanken, damit das auch wirklich läuft und das ist unsere Aufgabe und auch die Leute immer wieder motivieren. Aber es gibt da kein Patentrezept. Ich selber habe viele Rückschläge erlebt, dass Leute dann nicht mehr und dass Leute am Anfang begeistert waren und dann wieder nicht mehr und dass es manchmal auch mühselig wird. Ich habe eine reichhaltige Erfahrung in einem Bereich. Ja. Ich fange viele Dinge an und höre auch viele Dinge wieder auf. Ganz einfach, weil ich merke, es läuft nicht richtig, ich habe die Leute nicht richtig begeistert oder Leute sagen dann auch, das läuft nicht so. Aber wenn man viele Dinge probiert, ist auch die Erfolgsrate höher, weil dann ist rein statistisch gesehen die Anzahl von Projekten, mit denen man wirklich durchschlagen Erfolg hat, auch höher. Von daher ermutige ich, viele Dinge anzufangen und ich ermutige zu dem Mut, auch zu sagen, ey, lass uns das mal wieder absetzen, es hat nicht so richtig geklappt. Oder ich habe dann auch Leute gesagt, ich habe Leute, das setzen wir wieder ab, ich kriege zu wenig Unterstützung. Dann ist es auch passiert, wir wollen schon mit dabei sein und so. Aber das ist eine normale Geschichte. Also anfangen, probieren, Leute motivieren und auch mal, ja. Genau, ich habe auch immer genau befristet, meine Frau erinnert mich dran, auch immer wieder Projekte auch mal befristet und weil das entlastet dann auch. Sag, lass uns doch das mal für ein Jahr dieses Projekt probieren und nach einem Jahr sagen wir, wollen wir es weitermachen, ist das toll? Oder dann können wir einfach sagen, nee, doch nicht weiter und es sieht immer gut aus, wenn man sagt, nee, das Projekt war sowieso befristet. Das sieht dann viel besser aus, als wenn man sagt, ja, da ist was gestorben. Sagt, nein, das war für ein Jahr befristet. Also so ist das heute. Wir müssen vieles neu erfinden, weil sich so viel ändert in unserer Zeit. Ja. Gibt da kein Patentrezept, das einzige Patentrezept, Leute motivieren, begeistern, zu ihnen zu stehen, ja, mit ihnen Dinge anzufangen und mit ihnen Dinge manchmal auch zu beenden.
Anerkennung wäre ein Stichwort.
Ja. Viel, ja, sowieso.
Den Menschen
sowieso.
Den Ehrenamtlichen Anerkennung.
Das ist nochmal ein extra Thema. Leitungstools, der Beruf des Pfarrers ist einer der schwierigsten überhaupt, weil wir die wichtigsten Leitungstools, die es gibt, nicht haben. Die wichtigste Leitungstool, was es gibt, ist, ja, ich zahle dir ein höheres Gehalt. Wir können niemandem ein höheres Gehalt zahlen. Das zweite Leitungstool sind Orden. Wir können keine Orden verteilen. Unsere Leitungstool ist das Gebet, Vorbild, Anerkennung. Ja, und diese Leitungstools müssen wir eben ausreizen. Ja, deswegen ist jeder Mensch in der Wirtschaft besser dran als wir, weil wir, ja, deswegen ist der Beruf des geistlichen Leiters, finde ich wirklich, der Beruf des geistlichen Leiters ist der schwierigste überhaupt, weil wir nur so begrenzte Leitungstools haben. Wir dürfen auch nicht manipulieren. Wir dürfen auch nicht mehr, früher hat das noch als Leitungstool funktioniert, früher haben die ja mit der Hölle gedroht, das funktioniert halt auch nicht mehr. Okay, zum Abendmahl, zum Heiligen Abendmahl. Ich habe von Anfang an in meiner Arbeit mit jungen Leuten immer ganz wichtig das Abendmahl und dass das da würdig und heilig begangen wird, weil das ist, es geht im christlichen Glauben auch an eine Begegnung mit dem Heiligen. Wie kann es zu einer Begegnung mit dem Heiligen kommen durch das Heilige Abendmahl? Und da muss man sich ein bisschen auch eine Kultur entfalten mit jungen Leuten, dass das wirklich geht. Aber das halte ich wirklich für eine Schlüsselstelle, weil im Abendmahl begegnet uns das Zentrum des Christusheils, ohne dass wir so schrecklich viel verkündigen müssen, sondern es wird erfahrbar. Und die entscheiden, da wird das heilig gesungen, dann werden die Einsetzungsworte gesprochen. Es ist Christus, Christus ist gegenwärtig, die Heilsgeschichte ist gegenwärtig, die Heiligen, die Engel, also es ist alles da. Und Gott hat uns da etwas in die Hand gegeben, dass wir nicht immer nur quasseln müssen, sondern dass es sozusagen, indem wir mit Menschen das heilige Abendmahl entfalten, die Dinge einfach geschehen. Und da eine Spiritualität entfalten und das Menschen auch zu lehren und ihnen einen Zugang zu geben zur inneren Wirklichkeit des Glaubens. Das ist ja eine große Chance und dazu noch in Sachsen, wo wir nicht irgendwie von der Abendmahlstheologie irgendwie platte Reformierte sind, sondern wirklich also die Realpräsenz Christi im heiligen Abendmahl feiern. Wir sind sozusagen die Katholiken unter den Protestanten, das ist so großartig. Ja, wo auch theologisch die richtigen Weichenstellungen sind, dass wir halt das wirklich sakramental begehen können. Ja, und wie man das nun im Einzelnen macht, also so Hinführung, nicht zu viel reden, Erfahrungsräume schaffen für das Heiligen. Das geht natürlich, wenn man nur mit einer reinen Konfirmandengruppe anfängt, wo die dann albern rumkichern und so, ist das schwierig. Aber wenn man das sozusagen in der Jugendgruppe, wo die also schon eine Peilung haben von der Heiligkeit Gottes, die uns im heiligen Abendmahl begegnet. Und wenn da die anderen jungen Leute mit dabei sind und dass sie sozusagen von den anderen sehen, hier passiert etwas Heiliges und dass sie so mit der Zeit mit hineinkommen. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und damit viel Fantasie, Kreativität, Kerzen. Und ich habe also gerade in der Ausgestaltung des heiligen Abendmahls mit jungen Leuten ausgesprochen viel Wert drauf gelegt. Viel Wert auf Liturgie, viel Wert auf das Heilig, auch dieses, dass wir das Heilig singen, dass es am Anfang ein Beichtgebet gibt oder so, dass wir nicht einfach so schnottrig in die Gegenwart Christi treten und so. Ja, und da kann man richtig kreativ werden.
Okay, wenn jemand möchte, noch eine letzte Frage von der Zeit her. Jetzt haben wir doch noch zwei spontane Meldungen, beide. Die kommt nicht so schnell hintereinander.
Ja, und zwar, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, Schlüsselfigur ist der Pfarrer.
Ja.
Und da fiel mir ein, steht das nicht vielleicht ein bisschen im Widerspruch zur Entwicklung momentan, dass immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden, immer mehr Pfarrstellen gestrichen werden, die Bereiche dadurch immer größer werden, Pfarrer fehlen. Wie ist das jetzt zu verbinden?
Genau, das ist ein großes Problem, das es zu lösen gilt. Und da gibt es nämlich Lösungen. Zum anderen muss man mal die Kirchenleitung verstehen. Die können da so viele Fachstellen einrichten, wie die Kohle da ist. Das kann jeder Firmenchef, würde das heißen. Wenn ich nur die Kohle habe vom Umsatz her für 5 Angestellte, kann ich mir eben keine 10 Angestellten leisten. Das geht nicht. Seitdem, die sind bereit, nur die Hälfte zu verdienen. Aber das finde ich dann auch nicht richtig, weil das steht auch in der Heiligen Schrift, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. So. Jetzt gibt es aber genügend Beispiele, ich kenne genügend Beispiele, dort wo Gemeinden lebendig sind, sehr lebendig sind und wo auch, sagen wir mal, aus dem Glauben heraus eine Haltung der Großzügigkeit existiert, dass man sagt, mit allem, was ich bin, gehöre ich Jesus Christus, auch mit meinem Geld. Und Gott ist zu großzügig, als Beispiel jetzt mal, dass ich 9/10 meines Geldes für mich verbrassen darf. Und 1/10 investiere ich in das Reich Gottes, wo das zum Beispiel, das wäre der biblische Zehnte, wo das zum Beispiel praktiziert wird oder eine andere Form von Großzügigkeit praktiziert wird. Ich habe vor einer Weile in der Gemeinde in Frankfurt am Main als Beispiel jetzt mal gepredigt und die haben einen Pfarrer zusätzlich angestellt. Diese Pfarrstelle haben sie der Kirchenleitung abgetrotzt und haben gesagt, okay, ja, ihr kriegt den Pfarrer, aber ihr müsst ihn bezahlen. Und die haben sozusagen, der wird aus dem großen Gehaltsfonds, Haushalts, aus dem Haushalt der Landeskirche bezahlt, sondern der wird aus der Gemeinde heraus finanziert und so ein Pfarrer ist nicht billig in Personalkosten. Ja? Und das sind zum Beispiel Finanzierungsmodelle der Zukunft, dass wir, also der Bischof Hoffmann, also noch kurz vor seiner Pensionierung, als Bischof hat er gesagt, kann ich mich noch genau daran erinnern, sagte, Leute, wir müssen uns damit anfreunden, wir kriegen amerikanische Verhältnisse. Wir kriegen amerikanische Verhältnisse, das heißt, die alten Verhältnisse, da ist die Kirche und die soll uns gefälligst einen Pfarrer geben und so, das wird nicht mehr so funktionieren, sondern die Decke, die Pfarrerdecke sozusagen, das Netz von Pfarrern, das wird dünner. Und wir müssen neue Möglichkeiten schaffen, auch Pfarrer, auch Leiter anzustellen und dürfen sagen, ich zahle doch schon Kirchensteuer oder so. Mit diesem System können wir nicht mehr wirklich flächendeckend arbeiten, sondern wir müssen alternative Modelle entwickeln. Über Vereine, Fördervereine oder wie auch immer, oder über Parallelstrukturen. Wenn man so will, der CVJM ist ja auch eine Parallelstruktur, dann das Gemeinschaftswerk, also die landeskirchliche Gemeinschaft ist eine Parallelstruktur. Also wir haben verschiedene Strukturen und wir werden da in der Zukunft eine größere Vielfalt haben, wie wir auch sozusagen Leiter haben. Ja, aber dass wir sozusagen sagen, ja, wir haben vor 30 Jahren haben wir hier noch drei Pfarrstellen gehabt, jetzt haben wir nur noch eine. Und sagte, die Gemeinde ist in die Verantwortung gerufen, auch zusammen mit der Kirchenleitung, da neue Wege zu gehen. Das gehört auch mit zu den Herausforderungen, neue Wege zu gehen. Und ich kenne zig, auch in Berlin kenne ich Gemeinden, wo die Gemeinden selber in weiteren Pfarrer sagen, vom Personalschlüssel steht uns nur ein Pfarrer zu, aber hier ist so viel zu tun und dann schaffen die alternative Möglichkeiten, einen zweiten Pfarrer zu finanzieren. Das wird die Zukunft sein.
Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Kommunikation. Sie sagten ja vor uns, oder generell kann ja die Kommunikation bloß im Dialog funktionieren. Also das heißt, wenn ich mit einem Nichtchristen spreche, muss ich ja in erster Linie zuhören können und verstehen können. Und auch die Fragen, die er nicht direkt stellt, heraushören, herauskristallisieren können. Wie kann sowas gelingen?
Also, für Nichtchristen gibt es vier Zugangswege zum Evangelium, erfahrungsgemäß. Vier Zugangswege. Der erste Zugangsweg ist die Sinnfrage. Da habe ich schon einiges darüber gesagt. Mit Menschen einfach unterwegs sein und ja, mit ihnen Leben teilen und ihnen das bezeugen. Der zweite Zugangsweg ist spirituelle Erfahrung. Menschen machen senkrecht von oben spirituelle Erfahrungen, werden in ihrem Atheismus oder in ihrer Gleichgültigkeit erschüttert und finden einen Zugang dazu. Sei es, dass sie geistliche Erfahrungen der Nähe Gottes machen im Gottesdienst oder bei anderen Gelegenheiten. Der dritte Zugangsweg ist, dass Menschen durch das Zeugnis von nahestehenden Menschen aus ihrem Umfeld, Freunde oder Verwandte, aus ihrer Gleichgültigkeit oder Konfessionslosigkeit oder aus ihrem Atheismus aufgeschreckt werden. Weil sie auf einmal sagen, Mensch, den kenne ich doch. Das ist doch sonst kein Spinner. Und da muss doch was dran sein, wenn der das erlebt. Wenn das der Pfarrer sagt, der ist weit genug weg und der verdient, der kriegt auch Geld dafür, dass er das so sagt. Aber wenn jemand aus meinem Bekannten, aus meinem Umfeld ja Christus bezeugt, dann kann das, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dann bringt das Menschen echt zum Nachdenken. Das ist der dritte Weg. Und der vierte Weg, gerade bei jungen Leuten, die kommen zum großen Teil über Gemeinschaft zum Glauben. Also wenn ich so überlege, in der jungen Jugendarbeit, Teenagerarbeit der jungen Kirche Berlin, ist keine Kirchgemeinde, dass man einfach normale Kirchgemeinde, dass man sozusagen immer aus den Konfirmanden, christenlehrenden Konfirmanden-Jahrgängen dann die Leute rekrutieren kann, sondern dort werden Menschen mitgebracht, Jugendliche aus ihrem Umfeld, die gar keinen kirchlichen Hintergrund haben, die werden mitgebracht. Und warum kommen die denn? Die kommen doch nicht, damit sie endlich mal was über Gott und über den Glauben erfahren, sondern sie kommen, weil sie Freunde suchen, weil der Abend cool ist, weil es schön ist und sie haben Gemeinschaft, sie partizipieren am Gemeindeleben und mit der Zeit kommen sie dann auch zum Glauben, also über Gemeinschaft. Das sind jetzt sozusagen die vier Zugangswege. Ganz wichtig ist es, ja, dass dort, wo es zum Gespräch kommt, dass das ein Gespräch auf Augenhöhe ist. Und ich merke, dass viele Gespräche zwischen Christen und Nichtchristen nicht auf Augenhöhe erfolgen, sondern dass sie sozusagen von einer erhöhten Position des Helfers, dessen, der es wirklich etwas weiß, geschieht. Beispiel. Ich habe ein Seminar gehalten jetzt über das Evangelium teilen in der säkularen Welt und da kommt eine Frau zu mir und sagt, ja, ich habe eine Freundin, der würde ich gerne das Evangelium von Jesus Christus weitergeben, mit ihr teilen. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der fehlt nichts. Die hat einen Freund, die ist gesund, die hat auch sonst keine Probleme. Und dann merke ich richtig, ja, wir können erst das Evangelium weitergeben, wenn wir bei jemand anderes Defizite entdeckt haben. Am besten ist es, was immer gut ist, ist ein Suchtverhalten, das ist eigentlich immer hervorragend, wenn wir das finden. Ja. Ja, oder bei moralischen Problemen, eine Obsession, ein Techtelmechtel mit der Sekretärin, eine finanzielle Schwierigkeiten, depressive Schübe und all sowas eignet sich hervorragend. Das führt aber indirekt bei uns dazu zu einer Haltung, dass wir nach Sünden poolen im Leben anderer. Und das ist pharisäisch und andere spüren das. Wer will schon nach Defiziten und Sünden gescannt werden? Ich nicht. Sondern ich möchte angenommen werden, wie ich bin. Und das ist das, was ich immer wieder höre, auch von Leuten, warum sie Probleme haben mit Christen. Es ist ja richtig erschreckend. Ich bin ja Mitarbeiter bei Amnesty International und ich bin in einer großen Amnesty-Gruppe und wir gehen nach unserem Amnesty-Abend, gehen wir manchmal noch ein Bier trinken und die wissen alle, dass ich Pfarrer bin. Und da gibt es dann, beim Bier gibt es die klasse Gespräche und dann die erzählen, wir haben etliche aus einem ganz frommen Hintergrund, katholischen oder Pfingstkirche, charismatisch, sonst was, ja. Und dann erzählen die mir ihre Traumata und wie sie damit nicht klarkommen oder was sie über Christen denken. Und da sagen, ja, ich habe so viele arrogante Christen erlebt, die denken, die sind was Besseres und die kommen da von oben und machen dir Vorwürfe und sagen dir, was, du lebst da mit deinen Freunden zusammen oder was, du rauchst da Haschisch oder so. Und die sagen, wieso soll ich jetzt kein Haschisch rauchen oder wieso soll ich nicht einen Sex mit jemandem haben, der mir gefällt und so. Also, die verstehen uns gar nicht, aber wird diese Kommunikation von oben herab ganz, ganz viel verderbt. Ja? Und gerade in frommen Kreisen, und ich habe gemerkt, wir müssen eine ganz andere Art und Weise, Solidarität und Nähe, müssen es von Jesus lernen, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Und da haben wir noch viel zu lernen. Aber sorry, ich habe schon wieder so viel geredet, aber das ist wirklich ein Punkt, da brennt mir das Herz. So, jetzt ist gut.
Ja, jetzt komme ich, jetzt ist gut.
Jawohl.
Ich möchte mich im Namen aller ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Gott, für Ihre guten, ehrlichen, fröhlichen Worte. Ja.
Es hat mir viel Freude gemacht, hier zu sein. Also richtig, richtig viel Freude. Außerdem finde ich es so schön. Ich war ja noch nicht hier. Ich musste, glaube ich, wieder mal herkommen. Ja. Es gibt ja Berge, es gibt ja Felsen, ja, es gibt ja Burgruinen. Dann gibt es das bedeutendste Wasser-Event-Location Sachsens hier in Marienberg. Also ja, unglaublich, das habe ich alles gar nicht gewusst.
So ist es manchmal im Leben. Gefunden haben sie uns auch. Wer sich gern alles nochmal anhören möchte oder den Vortrag weiterempfehlen möchte, in kürzester Zeit gibt es den Vortrag als MP3 auf www.strobelmühle.de zum nochmal anhören, zum Herunterladen und zum Weiterverschicken. Ja?
Gleich vorher nochmal hören.
Ja, es gibt vorher noch einen. Ja. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere wunderbaren Musikerinnen. Das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Ein großes Dankeschön auch an alle Helfer im Hintergrund, ohne die das alles überhaupt nicht funktioniert und sie weder was sehen noch was hören. Herzlichen Dank. Sie können noch ein wenig verweilen. Die Bar hat dann auch gleich wieder geöffnet. Bücher ist mein Stichwort auf meinem Zettel. Hinten am Ausgang steht ein Büchertisch. Sie können dort viel von dem, vielleicht auch, was Sie heute gehört haben, nochmal nachlesen, verschenken, weiterreichen. Es ist bald Ostern. Greifen Sie zu. Und jetzt übergebe ich nochmal kurz an dich, Frank.
Ja, ich möchte noch ein wenig Werbung machen für das nächste Strobelthema, und zwar am 20. September diesen Jahres mit Frank Heinrich aus Chemnitz. Er ist dann unser Referent. Frank Heinrich war 12 Jahre lang Offizier bei der Heilsarmee in Chemnitz und ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre lang Bundestagsabgeordneter. Wenn Sie die kleinen Zettelchen mitnehmen, die wir auf die Plätze gelegt haben, dann haben Sie auch nochmal eine Erinnerung. Die sind jetzt neu statt der Feedbackzettel. Aber wenn Sie trotzdem etwas auf dem Herzen haben, was Ihnen vielleicht nicht so gefallen hat, oder wenn Sie nochmal ein großes Lob aussprechen wollen oder was auch immer, können Sie das gerne über die Internetseite oder über die E-Mail-Adresse tun. Vielen Dank.
An dieser Stelle, Saft weg. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich auch noch um Ihre Spende bitten. Ganz bewusst verlangen wir keinen Eintritt, und trotzdem ist so eine Veranstaltung natürlich mit Kosten verbunden. Und wenn Sie uns weiterhin unterstützen möchten, dass das Strobelthema weiterhin stattfinden kann, dann möchten wir Sie an der Stelle ganz herzlich um Ihre Spende bitten. Vielen Dank.
Ja, und als Abschied möchten wir Sie gerne unter den Segen Gottes stellen. Ich bitte dazu Pfarrer Gard nochmal nach vorne und Sie darum aufzustehen. Danke.
Herr, wir brauchen deine Berührung in dieser Welt, die oft gar nichts von dir weiß. Wir brauchen das Gespür deiner Nähe. Und wir brauchen dein Wort, das uns immer wieder verändert und herausfordert. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.